Was kostet zum Beispiel eine Kündigung an Arbeitgeber? Und dann eben auch die Einarbeitung wieder von einem neuen Mitarbeiter, den ich erstmal finden muss. Also da steckt wahnsinnig viel Geld drin, ne? Und wenn ich sage, okay, das investiere ich zum Beispiel, um erstmal eine bessere Base zu schaffen, mit der mein Mitarbeiter sich wohlfühlt bei mir, in der er gesund arbeiten kann, habe ich halt so einen großen Hebel, den kann ich gar nicht für Gesundheit ausgeben.
Und damit haben wir jetzt gerade im letzten Jahr super gute Erfahrungen gemacht, den Menschen erstmal aufzuzeigen, was ist eigentlich eine Gewohnheit und wie baust du die auf oder ab? Weil wenn ich darüber die Macht habe zu sagen, ich kann mir eine Gewohnheit neu erschaffen, dann schaffe ich es ja auch, gute Vorsätze dauerhaft umzusetzen. Und das ist ein enormes Potenzial.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute mit zwei Köpfen, denen ich in den letzten 12, 14, 18 Monaten immer wieder öfter begegnet bin. Und das hat so viel Freude gemacht, so viel Laune gemacht, mich im 1:1 mit euch zu unterhalten, dass ich gesagt habe, ich muss euch mal beide zusammen in den Podcast holen. Und das ist hiermit heute geschehen. Daher freue ich mich riesig, dass ihr beide zugesagt habt. Auf der einen Seite habe ich Laura Siebert. Laura ist Geschäftsführerin, Gründerin von Siebert Coaching. Und was es damit auf sich hat, das wird sie uns erzählen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Moin, Laura.
Hi Stefan, ich freue mich riesig über deine Einladung. Vielen Dank, dass ich hier ein bisschen was mit euch quatschen darf. Ich freue mich riesig.
Das ist sehr gut. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Annalena Schinköte sitzen und die ist Geschäftsführerin von Fitwerk und Gründerin von Firmora. Und das ist vielleicht eine ganz ähnliche Richtung oder vielleicht auch ein bisschen anders, aber das, auch das wird sie uns erklären. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Moin Annalena.
Hallo Stefan, hallo Laura. Ich freue mich, mit euch zu quatschen.
So, jetzt habe ich schon gesagt, ihr habt beide, seid beide Gründerinnen, seid beide in diesem Fitness-, Coaching-, Gesundheitsbereich tätig und das könnt ihr vielleicht noch viel besser präzisieren, als ich das jetzt gemacht habe. Daher einmal die Bühne, Laura, für dich geöffnet. Magst du einmal bitte dich vorstellen, was genau ist dein aktueller Job, was ist Siebert Coaching und wo kommst du da eigentlich her? Erzähl uns ein bisschen was von dir.
Ja, dann nehme ich dich und euch mal mit. Also ich bin Laura, ich bin Chefin von Siebert Coaching, einem Unternehmen, was sich um die Gesundheit der Menschen in Betrieben und außerhalb von Betrieben kümmern kann. Und ich bin so, so dankbar, weil vorneweg will ich schon mal sagen, ich habe den schönsten Job der Welt. Ich darf mich darum kümmern, dass Menschen auch lange, ja, gesund und arbeitsfähig bleiben, lange Spaß an der Arbeit haben und das auch wirklich bis in den Ruhestand gut und, ja, gesund machen können. Und das ist, würde ich wirklich nochmal betonen, einfach der schönste Job der Welt.
Das ist ein guter Einstieg, schönster Job der Welt. Ich würde ja fast sagen, ich habe den schönsten Job der Welt. Zumindest, weil ich heute euch ja auch dann mal hier vor der Kamera habe und interviewen darf. Aber das finde ich schon mal gut, dass du mit dieser Einstellung so rangehst. Wie bist du da hingekommen? Also wie war dein Karriereweg, bevor du Siebert Coaching gegründet hast?
Tatsächlich habe ich, wie auch, glaube ich, du, Anna, an der IST-Hochschule meinen Bachelor gemacht. Und relativ schnell war mir danach klar, weil ich habe halt dann auch in Fitnesszentren gearbeitet und habe so gemerkt, ey, ich komme nicht an die Leute ran. Und doch, Fitnessstudio und Ernährungsberatung ist schon was ziemlich Privilegiertes, ne? Also wenn ich sagen kann, ja klar, ich gehe nach der Arbeit nochmal für 1,5 Stunden ins Fitnessstudio und gönne mir dann vielleicht sogar noch eine Ernährungsberatung, brauche ich A, viel Zeit und B, auch eventuell was mehr Geld. Und das ist was, was nicht alle Menschen frei zugänglich zur Verfügung haben. Und darüber habe ich mir ein paar Nächte den Kopf zerbrochen und habe mir gedacht, ey, die das am meisten brauchen, haben eigentlich gar nicht den Zugang dazu. Und habe dann so ein bisschen, ja, hin und her gedacht und habe mir überlegt, wo verbringen wir eigentlich verdammt viel Zeit am Tag? Bling, bling, es ist der Arbeitsplatz. Und warum die Gesundheit nicht direkt am Arbeitsplatz verankern, anstatt zu sagen, okay, das ist jetzt was, was du bitte nach der Arbeit für dich regeln musst.
Und was hast du vorher gemacht? Hast du vorher an einem solchen Arbeitsplatz klassisch gearbeitet?
Genau, also wie gesagt, ich war viel in Fitnessstudios als Fitnesstrainerin unterwegs, habe da auch teilweise schon in Teilzeit selbstständig gearbeitet als Ernährungsberaterin. Und da kann ich euch eigentlich ziemlich geil mal von einem Schlüsselmoment erzählen, weil das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, Moment, wir müssen das irgendwie anders aufrollen als Gesellschaft, weil Gesundheit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und wir müssen uns gemeinsam dieser Aufgabe stellen. Und es war so, ich saß einen Abend in meinem Büro in der privaten Ernährungsberatung und es kam so ein, ja, doch junger Vater vorbei, Mitte 30, und guckte so auf die Uhr und war so, ja Mann, Laura, also wir haben heute 15 Minuten, weil ich muss meine Tochter jetzt noch vom Fußball holen und mein Sohn ist noch bei einem Freund, den muss ich dann auch noch abholen und bla bla bla. Und dann war ich so, ja komm, weißt du was, dann fahr halt direkt, weil in den 15 Minuten kriegen wir das niemals hin. Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist die Realität für ganz viele Menschen im Alltag, ne, dass man irgendwie den Spagat zwischen Familie und Hobbys und was weiß ich, der Arbeit selbst noch schaffen muss. Und so bin ich auf den Gedanken gekommen, was wäre denn, wenn diese Person jetzt heute Mittag am Arbeitsplatz schon die Möglichkeit gehabt hätte, sich kurz mit der Ernährung zu befassen und das nicht noch mehr ins Privatisierte schieben muss. Und so bin ich auf die Idee gekommen, die betriebliche Gesundheit anzunehmen und da halt wirklich für loszugehen.
Du sitzt wo? Also wo ist dein Standort, wenn das relevant ist?
Mein Standort ist tatsächlich im wunderschönen Westerwald, am nördlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz. Ich habe eine gute Nähe zu Köln. Muss aber sagen, mein Team und ich, wir sind mittlerweile deutschlandweit unterwegs. Also wir haben Kunden in München, beziehungsweise auch oben bei dir in Hamburg, Stefan, sind wir jetzt bald unterwegs und sind dann halt sehr happy, da auch ja den Kunden beziehungsweise den Anfragen gerecht werden zu können.
Das spricht dafür, dass du bald wieder mal vorbeischaust. Vielen Dank, Laura. Wir gucken uns das gleich nochmal ganz genau an. Wer sind denn eigentlich deine Kunden oder eure Kunden? Wir wollen aber einmal rüber zu Annalena schalten. Annalena, auch zu dir. Wo kommst du her? Und jetzt erklär du uns einmal, was war dein bisheriger Weg?
Ich habe bei der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken und habe da damals Fitnessökonomie studiert. Also komme tatsächlich aber aus der gleichen Richtung wie du, Laura. Und hatte mir relativ schnell einen Schwerpunkt rausgesucht, dass ich eher mit Menschen gearbeitet habe, die in einem Reha-Bereich arbeiten, also unterwegs sind, nach einer OP zum Beispiel zu uns gekommen sind oder eben mit schon akuten Schmerzen. Also ich habe in der Physiotherapie gearbeitet und ich habe dann eben später in einem großen Gesundheitszentrum gearbeitet mit nicht nur Fitnessstudio, sondern eben auch ambulanter Reha und hatte da immer so eine Teilstelle und habe relativ schnell in meinem Studium schon gemerkt, okay, Fitness ist alles gut und schön und ich bin da nämlich total bei dir, Laura. Das ist ein purer Luxus, zu sagen, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio. Aber eigentlich fängt das schon viel früher an. Also Gesundheit zu denken, fängt nicht im Fitnessstudio an, sondern das ist wirklich ein täglicher Prozess. Das hat sehr viel mit Routinen und Gewohnheiten zu tun, was ja auch wirklich ein schöner Schwerpunkt für dein Thema ist. Und ich bin dann weitergegangen, habe gesagt, alles klar, am meisten Zeit verbringen wir einfach am Arbeitsplatz. Aber da steckt auch das meiste Potenzial noch, weil da läuft am meisten schief. Das ist das, was die wenigsten erkennen, die Potenziale, die dort schlummern. Arbeit ist viel mit Pflichtgefühl verbunden für viele Arbeitnehmer in Deutschland noch. Und was kann man eigentlich da alles machen, wenn man das auch mal strategisch denkt, wenn man Gesundheit wirklich als Kapitalanlage auch im Unternehmen sieht? Und daraufhin habe ich dann nach dem Studium mich direkt auf diesen Schwerpunkt festgelegt und auch noch weitergebildet und fortgebildet bis zum BGM-Manager. Und habe verschiedene Stationen absolviert. Also ich kannte ja dann schon Reha und Fitness und dachte mir, alles klar, die Corona-Zeit hat die Fitnessbranche ja so ein bisschen durchgerüttelt und in Kurzarbeit geschickt. Deshalb habe ich dann nochmal einen Abstecher zur Krankenkasse gemacht und dachte, alles klar, jetzt habe ich alle Bereiche kennengelernt. Ich habe mir BGM von allen Seiten angeguckt und ich bin der Meinung, ich kann es besser. Und damit bin ich gestartet. Also ich bin mit der Überzeugung gestartet, dass man es viel strategischer angehen kann, dass man viel mehr Emotionen auch damit verbinden kann und da eine Vertrauensebene schaffen kann, die dann wieder auf die Gesundheit einzahlt, also so ein bisschen ganzheitlich das auch zu betrachten. Und damit habe ich mich vor 3 Jahren selbstständig gemacht und ursprünglich mit Femora. Du hast es angesprochen, es gibt 2 verschiedene Konstellationen bei mir. Femora ist mein Projekt von Stunde 1 sozusagen. Das war damals für BGM ausgelegt. Ich bin dann irgendwie nochmal so abgerutscht in meine Leidenschaft, nämlich in den Fitnessbereich. Also ich habe immer gesagt, never ever, ich werde niemals ein Fitnessstudio gründen. Das kommt für mich nicht in Frage. Und letzten Endes habe ich jetzt doch irgendwie eine Fitness-Community mit 600 Mitgliedern, die jede Woche bei uns trainieren. Alles Gruppenkurse, sehr funktionell ausgerichtet, aber super viel Dynamik. Und ich merke einfach, ich brenne dafür. Und es ist wunderschön, was an Menschen weiterzugeben und denen dabei zu helfen, mehr Lebensqualität zu bekommen. Und das Gefühl trägt man halt auch in diesen Kursen und in diesem Kursbereich. Deshalb ist das eben so inzwischen für Mora geworden, also alles, was mit der Privatperson zu tun hat, ist für Mora, und alles, was in den beruflichen Kontext kommt, also betriebliches Gesundheitsmanagement, Führungskräfte-Workshops, Teamtage, das ist dann alles unter Fitwerk gegliedert, sodass man das nochmal so ein bisschen gedanklich trennt, aber letzten Endes zahlt halt alles auf ein Konto der Gesundheit ein.
Das heißt, du hast einen festen Standort, der ist wo?
Ich habe einen festen Standort, der ist im wunderschönen kleinen Wetter. Das ist in der Nähe von Marburg bei Hessen. Da ist sozusagen meine Fitness-Community zu Hause. Darüber hinaus sind wir noch ein bisschen in Südtirol, machen Bildungsurlaube und verschiedene andere Angebote. Und mit dem BGM-Part, mit Fitwerk, sind wir auch deutschlandweit unterwegs. Und wir haben jetzt sogar die ersten Kunden in Österreich. Also das weitet sich jetzt gerade noch so ein bisschen auf den Dachraum aus.
Du sprichst von wir, das heißt, du bist da nicht alleine bei Fitwerk unterwegs, du hast einen Geschäftspartner dafür.
Genau, ich habe den André van de Kamp als Geschäftspartner mit dabei. Wir haben uns dieses Jahr zusammengetan, weil wir gesagt haben, zusammen sind wir stärker, zusammen können wir mehr erreichen. Der hat schon viele Jahre Erfahrung, aber ein bisschen anderen Schwerpunkt, und wir machen das zusammen, genau.
Und da gehören auch noch weitere Mitarbeitende dazu?
Ja, also unterschiedlich. Für Femora habe ich Festangestellte. Das heißt, da habe ich ein kleines Team von 6 Leuten unter mir. Und im Fitwerk arbeiten wir aktuell mit Freiberuflern, weil wir da halt durch diese deutschlandweite oder jetzt ja noch größere Kundenbandbreite und ganz unterschiedliche Menschen brauchen. Und dann suchen wir uns quasi auch immer das Personal, was zu uns passt.
Laura, Westerwald, Hamburg, eventuell auch noch andere Standorte in Deutschland. Wie löst du das? Hast du Kooperationspartner, Trainer oder einen Mitgründer?
Tatsächlich habe ich 3 ganz, ganz wundervolle Damen, die ja meine Teammitglieder sind, meine Angestellten. Davon eine duale Studentin, die das Ganze jetzt auch für sich angehen will und aufnehmen will. Und die, ich sage mal, das ist meine Base. Die regeln also alles so rund um Westerwald und ja, was halt hier in der Nähe ist, Richtung Köln oder Richtung Koblenz. Und ich bin dann die, die ausfliegen darf. Wie zum Beispiel nächste Woche bin ich tatsächlich als Speakerin in Emden gebucht, wo ich nochmal einen kleinen Weihnachtsausflug nach Emden mache. In dem Sinne. Und genau, ich mache es aber auch sehr gerne. Also wir haben das immer im Team fest besprochen, dass ich so der Freigeist bin, der dann auch gerne mal die Reisen antritt und meine 3 Ladies dann die Homebase hier schön frei halten für mich.
Okay, dann haben wir zumindest einmal abgesteckt, so euren bisherigen Werdegang und das Konstrukt, in dem ihr unterwegs seid. Jetzt gehe ich direkt einmal in das Thema rein. Also wir haben das ja genannt, Gesundheit ist mehr als Obstkorb oder ist kein Obstkorb, haben wir es, glaube ich, sogar gesagt. Das heißt, was finden wir denn aktuell vor in Unternehmen? Weil Laura hat von einem Schlüsselmoment gesprochen. Ihr sprecht davon, dass man so wahnsinnig viel Zeit am Arbeitsplatz verbringt. Und das wäre gut, wenn man da ein besseres, komfortableres Umfeld schaffen würde, um halt sich um solche Themen zu kümmern. Aber was ist denn das Angebot? Also was ist denn das, was ihr denn bei Unternehmen wirklich verändern könnt? Womit konfrontiert ihr eure Kunden, was machbar und möglich ist? Und danach komme ich noch auf einen anderen Punkt zurück. Vielleicht könnt ihr den vielleicht noch mit einbauen. BGM als Begriff hat ja irgendwie auch so ein, ist vielleicht auch eher so etwas Oldstyle oder vielleicht nicht ganz so sexy. Vielleicht könnt ihr das auch nochmal aufklären. Wie begegnet ihr dem? So, Doppelfrage, ich schmeiße es in die Runde. Wer nimmt den Ball zuerst auf?
Lass mich kurz vielleicht starten mit dem etwas weiteren Blick, weil du gesagt hast, okay, wie gehen wir auf unsere Kunden zu? Ich glaube, wir gehen unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche Ansätze, mit denen wir unsere Kunden angehen. Aber Fakt ist ja, wir verbringen nicht nur viel Zeit auf der Arbeit, sondern es ist ja auch einfach so, wenn wir uns gerade unsere gesamtgesellschaftliche Situation anschauen, dann sind da einfach, ist so viel Unsicherheit mit. Also das ja nicht nur auf beruflicher Ebene, es sind sehr, sehr viele Umbrüche gerade. Das ist die liebe KI, die sich verändert, die vielleicht Arbeitsprozesse verändert. Das ist aber auch eine stagnierende Wirtschaft in Deutschland. Das sind Generationswechsel, die Babyboomer gehen jetzt langsam. Wir merken das, es verändern sich einfach sehr, sehr viele Themen in der Arbeitswelt. Und das bringt eben Unsicherheit mit sich. Eine Unsicherheit, die wir in Deutschland einfach so die letzten Jahre nicht kannten. Und Unsicherheit schlägt sich worauf am meisten auf? Vielleicht wahrscheinlich auf die Psyche. Also das ist zumindest das, was auch die Krankenkassenreports jetzt immer wieder weitergeben. Dieses Thema mentale Belastung, Stress am Arbeitsplatz oder Stress auch generell als Grund für Krankheit ist halt wirklich ein treibender Faktor, der weiter steigt. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Ansatzpunkt und Hebel in Unternehmen. Das ist zumindest der, den wir auch gehen, zu sagen, okay, was passiert denn da eigentlich und wie viele Faktoren wirken darauf ein und was sind jetzt eure konkreten To-Dos? Also was kann ich als Unternehmen machen? Wo muss ich überhaupt ansetzen? Ist das meine Führungskraft? Kann ich an den Mitarbeiter direkt gehen? Ist es die Kommunikation? Sind es jetzt wirklich nur Belange, die den individuellen Menschen betreffen, weil er nicht gesund sitzt am Arbeitsplatz? Also da passiert halt ganz, ganz viel. Und da gehen wir eben rein und sagen, lasst uns das mal analysieren und strategisch denken. Und deine zweite Frage habe ich gerade so ein bisschen vergessen. Also nimm du.
Das macht nicht. Sie wiederhole ich nachher nochmal. Ich finde den Aspekt ja ganz gut, wenn ich noch kurz dabei bleiben darf. Du hast es ja schon mehrfach gesagt, das ganze Thema auch strategisch sehen. Vorhin hast du gesagt, Gesundheit auch als Kapitalanlage zu begreifen. Magst du, hast du da Zahlen, hast du da KPIs, die die Besonderheit dieses Feldes aus Unternehmersicht nochmal aufgreifen, damit das auch verstanden wird bei Unternehmern?
Ja, auf jeden Fall. Also wir können ja mal auf den klassischen oder auf eine ganz klare Zahl reingehen. Was ist denn zum Beispiel, also wenn ich jetzt mich unwohl fühle am Arbeitsplatz, super viel Stress habe, dann gehe ich ja innerlich auch mit meiner Produktivität, mit meiner Motivation zurück, denke vielleicht sogar im härtesten Schritt über Kündigung nach. Und was kostet das dann effektiv? Und da sind wir ja wirklich bei harten Fakten. Was kostet zum Beispiel eine Kündigung einen Arbeitgeber? Das ist einfach wahnsinnig viel Geld. Das ist so das anderthalbfache von dem Gehalt mindestens, bis jemand gegangen ist, dauert das ein paar Monate, der kündigt ja nicht und sagt, ich suche mir dann einen neuen Job. Meistens ist das ein Prozess, der währenddessen passiert. Und dann eben auch die Einarbeitung wieder von einem neuen Mitarbeiter, den ich erstmal finden muss. Also da steckt wahnsinnig viel Geld drin. Ne? Und wenn ich sage, okay, das investiere ich zum Beispiel, um erstmal eine bessere Base zu schaffen, mit der mein Mitarbeiter sich wohlfühlt bei mir, in der er gesund arbeiten kann, habe ich halt so einen großen Hebel, den kann ich gar nicht für Gesundheit ausgeben. Also kann ich vielleicht schon, aber musst du nicht.
Laura, wie ist das, wie begegnest du dem in den Unternehmen? Wie packst du die? Was sind die Argumente? Vielleicht sogar auch da Zahlen und Warnschilder. Wie gehst du da vor?
Ich würde gerne so ein bisschen positiver vorgehen, weil jetzt haben wir natürlich schon gehört, ne, das sind alles so teure Sachen, also teuer, wenn eine Arbeitskraft ausfällt. Und das kann sich, glaube ich, jeder Unternehmer und jede Unternehmerin an einer Hand ausrechnen, was das kostet, wenn jemand sagt, ich bin jetzt erstmal für 2 Wochen krankgeschrieben, dann habe ich eine OP und dann bin ich nochmal 3 Wochen in Reha. Dass das teuer ist, um diese Person zu ersetzen und danach wieder einzuarbeiten, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Deshalb möchte ich euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Und wer möchte, der darf jetzt auch an die Hörerschaft hier mal kurz die Augen zumachen und sich mal gedanklich in seinen Betrieb versetzen. Weil witzigerweise ist es ja so, stell dir vor, es ist Montag. Stell dir vor, du kommst in deinen Betrieb und die Leute stehen schon an der Kaffeemaschine und sind irgendwie am Quatschen, sich am Austauschen. Und die Stimmung, die ist gut. So richtig gut. Und du kannst gar nicht genau sagen, warum. Aber irgendwie sind alle gut drauf. Und du guckst so auf deinen Schreibtisch und dein HR-Manager sagt dir so, ey, heute ist tatsächlich nur die Frau Müller krank. Gut, das ist eine längere Geschichte, aber sonst haben wir gar keinen, der jetzt aus dem Wochenende krank wiederkommt. Und ja, dann hast du auch noch die Meldung drin, dass du heute 2 neue Bewerbungsgespräche hast. Wirklich interessante Bewerber und Bewerberinnen. Die Quartalsvergleiche zeigen, die Krankenstände sind gut runtergegangen. Aber vor allem ist das Team wieder ein Team und die Leichtigkeit ist wieder da und es macht wieder Spaß. Und es macht wirklich aufrichtig Spaß. Und ja, wenn du jetzt die Augen wieder aufmachst und dieses Gefühl mal feste mitnimmst, wieder mit Spaß und Freude und Leichtigkeit auf der Arbeit zu sein, das machen wir. Dafür sind wir zuständig.
Wow, Laura. Also erstmal danke. Ich weiß nicht, ob es den Hörern genauso geht, aber das ist ja, also dieses Gefühl, ich spüre es förmlich kribbeln und denke mir, genau das ist mega.
Super, also mega, Laura, vielen Dank dafür. Lohnt sich, dass der eine oder andere da nochmal extra reinhört und das nochmal wieder wiederholt vielleicht. Das ist ein schöner Ansatz, ne? Du das dann über die Positivität oder über das, was sich ins Positive verbessert oder ins Positive bewegt. Du hast ja auch im Vorgespräch schon gesagt, dass du so ein bisschen das Thema umbenennst in Gewohnheitsmanagement. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine Beobachtung, die ich tatsächlich jetzt im letzten Jahr verstärkt machen durfte, bei Interventionen rund um die Themen Ernährung oder Bewegung. Und oh, ich sag's euch, wir hatten so tolle Workshops. Es hat so viel Spaß gemacht, mit den Leuten gesunde Sachen zu kochen. Oder wir hatten eine Winterwanderung jetzt vor kurzem. Das war total schön. Und der O-Ton war natürlich mal, oh, das mache ich jetzt auch. Und dann hat's aber geregnet an dem Wandertag. Oh. Oder man hat vergessen, den Knoblauch zu kaufen für das Gericht. Blöd. Und dann konnte man ja gar nicht anders, als seinen alten Stiefel wiederzufahren. Und dann ist mir einfach in den Sinn gekommen, was ist es oder was treibt mich dazu an, eine Sache längerfristig durchzuführen, die ich mir so vornehme. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will jetzt dienstags immer laufen gehen, wie mache ich das denn? Wie schaffe ich das denn? Und warum schaffe ich das? Dadurch ist mir ziemlich bewusst geworden, Gesundheit ist Gewohnheit. Also ob du, Stefan, zum Beispiel dienstags immer laufen gehst oder ob Annalena donnerstags immer einen kleinen Hyrox-Kurs macht, das sind Gewohnheiten, die sich fest eingeschliffen und etabliert haben und Gewohnheiten, die wir auch lenken können. Und damit haben wir jetzt gerade im letzten Jahr super gute Erfahrungen gemacht, den Menschen erstmal aufzuzeigen, du, was ist eigentlich eine Gewohnheit und wie baust du die auf oder ab? Weil wenn ich darüber die Macht habe zu sagen, ich kann mir eine Gewohnheit neu erschaffen, dann schaffe ich es ja auch, gute Vorsätze dauerhaft umzusetzen. Und in dem Zuge habe ich eine kleine Quizfrage an euch. Was glaubt ihr denn, welcher Tag ist der Stichtag, an dem die ganzen guten Vorsätze vom 1. Januar wieder durch sind? Also was ist so der Schnittmengenstichtag? Was ist so der grobe Schnitt, wann die Deutschen wieder aufhören, die neuen Gewohnheiten umzusetzen?
20. Januar.
Ich sag früher. 8. Januar.
Ihr seid, ja, da treffen wir uns in der Mitte. Am 13.01. ist das Thema schon wieder durch. Und das ist ein enormes Potenzial, wenn ich sagen kann, hey, ich nehme mir nicht nur was vor, sondern ich weiß sogar, wie ich das schrittweise aufbauen und anwenden kann. Weil das wird Annalena auch aus ihrer Praxis kennen, das größte Problem ist Zeit und Motivation. Na, also wie schaffe ich es dann auch wirklich zu Hause, die Übung zu machen, die ich heute gelernt habe? Genau.
Spannender Ansatz. Jetzt wird das ja schon, also ich stelle mir jetzt das eine vor, ganz banal, ihr zeigt den Menschen, wie sie am Schreibtisch richtig sitzen, ihr erklärt, wie man richtig isst und was gut ist und was nicht so gut ist und möglicherweise erklärt ihr auch noch, dass Bewegung ganz gut wäre. Ich mache das jetzt mal in Kurzform. Da würde ja jeder irgendwie zustimmen, ihr kriegt viel Nicken und ja, okay, dann mache ich das nochmal 2 Zentimeter höher oder niedriger und noch einen Apfel mehr. Das ist jetzt noch nicht die große Veränderung wahrscheinlich. Was jetzt kommt, passiert ja im Kopf. Also das muss ja, du sagst das, Gewohnheiten, Routinen, es muss ja jetzt auch eine neue Motivation kommen, ein neues Warum kommen. Wie kommt ihr denn da ran? Wie könnt ihr denn, also ihr könnt euren Stiefel runterpredigen und hoffen, dass die das machen, aber jetzt ist ja euer Wille, Menschen zu verändern und wieder ein lebenswertes Leben, wie Annalena gesagt hat, leben zu können. Wie kommt ihr denn jetzt daran, diesen Kopf zu verändern? Das hat ja nichts mehr mit Gymnastikübungen vormachen zu tun. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu polarisieren. Also ihr macht ja mehr als Gymnastikübungen. Aber ja, vielleicht könnt ihr mal mich aufklären. Wie kommt ihr jetzt an meinen Kopf ran?
Also ich arbeite in meiner Gewohnheitsmanagement-Einheit ganz oft mit den 3 Ebenen. Vielleicht kennt ihr die schon. Das ist einmal die Ergebnisebene, auf der die allermeisten arbeiten. Also die Wenn-Dann-Ebene. Wenn ich diese Diät durchhalte, dann nehme ich 10 Kilo ab. Dann gibt es noch die Prozessebene, die wird da auch, wie jetzt in diesem Beispiel, gerne mitgenommen. Also wenn ich diese Diät, also den Prozess durchlaufe, durchlebe, dann Ergebnisebene bin ich 10 Kilo leichter. Und dann kommen die alten Gewohnheiten wieder. Dann kommt das alte Muster wieder, weil niemand auf der wichtigsten Ebene arbeitet, nämlich die Ich-Ebene, also die Ebene des Seins. Wer bin ich und wer will ich sein? Dann würde ich dich mal fragen, Stefan, ich weiß ja schon, dass du ein Leopard der Gesundheit bist, würde ich dich natürlich auch mal fragen, wer willst du sein und was willst du erreichen? Und das ist eben ganz polarisierend, weil da hört man natürlich auch ganz oft, wahrscheinlich auch bei dir, Annalena, ist jetzt eh zu spät. Meinem Rücken geht's eh scheiße. Ich habe eh schon 3 Bandscheibenvorfälle. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Und wenn man dann mal anfängt, zusammen an dieser Idee zu arbeiten, ähnlich wie bei euch, ja, so ein bisschen wie das Zukunftsbild. Ja, wen gibt's denn da noch in dir? Welcher Mensch könnte da noch sein? Ist da vielleicht der Läufer gefangen? Oder der Boxer? Oder vielleicht auch der Hyroxer oder der Crossfitter, wer auch immer. Aber wen können wir da rausholen? Und dann fragen wir uns, was würde eine Person tun, die Läufer ist? Und ein Läufer würde sich niemals am Wochenende mit so vielen Plätzchen zuhauen, dass man einen Zuckerschock bekommt und danach am Ende noch ab in die Klinik muss. Also wer willst du sein und was macht diese Person?
Starkes Statement. Würde ich noch erweitern bei uns sogar. Also das ist, glaube ich, dieser individuelle Prozess, den jeder durchleben muss, weil sonst kriegst du kein Commitment. Das ist genau das, was du brauchst, um den großen Elefanten, nämlich dein Unterbewusstsein, zu lenken. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir sagen, okay, wir heben das auf die strategische Ebene. Also wir versuchen, die Geschäftsführung genau an diesem Prozess zu beteiligen und in der Geschäftsführung diesen Mindshift hinzubekommen, weil wir halt davon überzeugt sind, wir können so viel wie wir wollen individuell mit einem Mitarbeitenden arbeiten. Das verändert nicht die Unternehmenskultur. Die Unternehmenskultur verändert sich, wenn in der Geschäftsführung Veränderungen passieren, wenn neue Wege gesetzt werden, wenn selber reflektiert wird und vielleicht auch das ein oder andere Muster nochmal überdacht wird. Und das ist vielleicht ein größerer Prozess, den man nicht auch von heute auf morgen geht, sondern der eben so ein bisschen strategisch auch angegangen werden muss, wo man verschiedene Ebenen mit abholen muss, also sei es die Geschäftsführung, sei es Führungsebenen und dann auch die Mitarbeiter. Aber bei uns ist eben ganz wichtig, dass wir immer auf allen drei Ebenen parallel arbeiten, weil jeder Ebene auch unterschiedliche Themen hat und unterschiedliche Herausforderungen, um genau eben aber letzten Endes an diesem Kernthema, nämlich dem Ich, zu arbeiten.
Das hört sich alles viel mehr, also viel tiefer an, als das, was ich vorhin so lapidar daher gesagt habe. Man guckt, wie man richtig sitzt und das ist ein Obstkorb und so weiter. Jetzt ist das, kommen wir nochmal zu meiner Frage von vorhin, die ihr beide übersprungen habt. Ich finde ja der Begriff BGM, BGM-Maßnahmen, das kommt eher so aus so einem technokratischen Krankenkassen-Vorsorgeprogrammheft. Und wie kriegen wir, also hoffentlich stimmt ihr mir zu, das klingt jetzt nicht wahnsinnig sexy oder wahnsinnig erstrebenswert, auf seiner Visitenkarte als junger Mensch, der sich selbstständig gemacht hat, gerade irgendwie drauf zu haben, BGM-Verantwortliche oder was auch immer. Daher die Frage, wie kriegen wir denn das Thema jetzt eine neue, wie setzen wir dem jetzt eine neue Bedeutung auf? Wie kriegen wir dem dann, wie kann man das denn vermitteln, dass es da um ganz andere Sachen geht oder um viel mehr geht, als nur dieses von mir skizzierte und dass wir dann das Thema BGM möglicherweise anders benennen? Müsste es vielleicht anders benannt werden?
Wäre ich ein Riesenfan für, weshalb ich ja auch das ganze Kind nicht mehr BGM nenne oder wirklich nur noch im Angang und dann eben auf die Gewohnheitsbasis überschifte. Aber wir haben natürlich beim BGM das ganz große Problem. Die Krankenkassen bieten zwar okaye Maßnahmen an, aber wollen ja natürlich auch missionieren, was ja irgendwie das eine bedingt das andere. Bedeutet, man holt sich so einen Gesundheitstag von der AOK ins Haus und dann wird man da irgendwie als Angestellter gefragt, naja, bei welcher Krankenkasse bist du versichert? Was ja aber auch eher wieder zu einer Enttäuschung führen kann, weswegen das Ganze vielleicht dann auch als nicht so positiv angesehen wird oder auch angenommen wird. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die Leute da abzuholen, wo sie stehen, ist ein riesen Win für alle und macht noch mehr Spaß. Das bedeutet, die Workshops, die wir anbieten, sind sehr lebhaft und stechen in die Themen rein, die den größten Teil der Bevölkerung wirklich auch interessieren. Und das sind Themen wie, ist mein Stoffwechsel kaputt? Wie viel Eiweiß ist gut? Sollte ich vor dem Schlafengehen noch Kohlenhydrate essen? Was ist eine Gewohnheit? Also es sind wirklich Themen, die sehr basic sind, die erstmal grundlegendes Wissen vermitteln, die aber auch aufzeigen, was ich ziemlich krass finde, wie wenig Wissen über Gesundheit, Bewegung, Ernährung und auch mentale Gesundheit bei den meisten verankert ist. Weil wo kriegt man es denn heute beigebracht? Also ich hatte in der Schule für meinen Teil tatsächlich leider kein Fach des Achtsamkeit oder gesunde Ernährung in der schnellen Küche hieß oder so, bedeutet. Ich hatte das große Glück, ich habe mich selber sehr viel dafür interessiert und konnte auch damals, ich habe lange Fußball gespielt, im Leistungsfußball schon sehr gut erkennen, was Ernährung mit meinem Körper macht und machen kann, im positiven Sinne. Ja, aber den Zugang hat halt leider nicht jeder und nicht jede. Von daher ist das so wichtig, die Leute einfach mit solchen interessanten Workshops abzuholen, für die es dann auch eben viele Anmeldungen gibt.
Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was dieses Wort anbelangt. Einfach daher, dass ich sage, es ist auf jeden Fall nicht sexy und es ist auf jeden Fall nicht schön, also keine Frage. Aber ich glaube, wir kommen da nicht ganz drum rum, weil es einfach auch ein Wort ist, was nun mal schon mal eine Richtung vorgibt und eine Prägung hat. Und ja, die Krankenkassen haben das auf jeden Fall geprägt und missionieren, aber ich finde es eher spannend, auch da nochmal anders drauf zu schauen und den Blickwinkel zu verändern, zu sagen, okay, dann lasst uns doch also, liebe Laura und lieber André und wie wir alle heißen als BGM-Dienstleister, lasst uns das doch mal in sexy denken. Also lasst uns doch da eine Marke draus machen, die wahnsinnig attraktiv ist, die genau das herausstellt, wie cool und wie lebenswert Gesundheit eigentlich ist. Also was das mit dir macht. Und ich finde, wir dürfen da vielleicht sogar ein bisschen visionär denken und größer denken und sagen, okay, lasst uns einfach dieses Wort wieder cool machen. Lasst es uns mit so viel Leben füllen und mit so viel Mehrwerten füllen, dass es einfach nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und ich habe da auch viel drüber nachgedacht und auch mit Filmora und so weiter. Ich bin diesem Wort immer sehr lange aus dem Weg gegangen und habe gedacht, okay, was kann man noch? Filmora kommt nämlich zum Beispiel aus der Firma und More, also für mehr Gesundheit, ist auch der Slogan, der drunter steht. Aber ich glaube, nach den letzten Jahren, wir kommen nicht ganz drum rum. Es geht einfach nicht.
Ich werfe nochmal eine Tendenz oder einen Trend in den Raum. Ich habe jetzt am Wochenende vermehrt Podcasts dazu gehört, in Vorbereitung auf heute, und habe das Ganze verfolgt jetzt irgendwie. Also ja, wenn man das einmal aufgeschnappt hat, dann kommt einem das auch viel mehr noch um die Ohren. Aber ich habe das Gefühl, da ist gerade so ein Longevity, dieser Begriff, der da gerade aus der Coaching-Szene auch speziell kommt, um vielleicht auch aus der Supplement-Szene kommt, um noch da den Menschen, die sich das leisten wollen, auch zu suggerieren, dass es hier Methoden und Möglichkeiten gibt, eine Lebensverlängerung und das auch eine gesunde Lebensverlängerung irgendwie hinzubekommen ist. Ist jetzt, glaube ich, ein Riesenmarkt da auch entstanden. Ich habe eine Studie dazu mal rausgesucht und kann daraus zitieren, dass über 77% der Deutschen daran Interesse haben, Krankheitsprävention selbst in die Hand zu nehmen. Das ist gestiegen in den letzten Jahren und das liegt damit auch über den durchschnittlichen Wert in ganz Europa. Also wir sind da auf einem, sind wir da auf einem Trend gerade? Macht ihr da gerade etwas, was vielleicht noch altbacken daherklingt? Das ist jetzt meine Wortwahl, aber irgendwie mit Longevity und mit ganz vielen Supplements und coolen Wearables aufgepeppt, einen völlig neuen Markt nochmal aufmachen könnte?
Ich glaube, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich sitze ja hier mitten im ländlichen Raum und letztes Jahr hat unser Krankenhaus geschlossen. Was bedeutet, wenn du jetzt hier einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommst, dann hast du ganz schön schlechte Karten. Also dann musst du erstmal darauf hoffen, dass der Notarzt flott kommt, und ungelogen, wir sitzen dann vorne im Cockpit und telefonieren, welches Krankenhaus noch freie Betten hat. Das bedeutet, du hast in manchen Regionen Deutschlands schlichtweg die Pflicht, dich um deine Gesundheit zu kümmern, wenn du Respekt davor hast, wie die Gesundheitsversorgung weiterhin aufgestellt sein wird und wie viele Schwierigkeiten wir noch in Sachen Gesundheitsversorgung bekommen. Das ist der eine Antrieb. Und ja, der andere Antrieb ist natürlich Longevity und zu sagen, hey, für mein Wellbeing möchte ich noch mehr rausholen. Ich habe in einem Unternehmen eine Klientin, finde ich ganz spannend, in der Geschäftsführung, die gibt im Monat 400 Euro für Supplements aus, weil die halt sagt, es tut mir gut und ich brauche das und ich nehme sogar so ein kleines Köfferchen mit in den Urlaub. Und der Antrieb mag bei jedem ein anderer sein. Aber ich glaube, sich um sich selbst zu kümmern, war eigentlich schon immer im Trend, wird aber oft dann nochmal anders geschimpft.
Also Stefan, jetzt mal ganz ehrlich, wenn dir jemand sagt, pass mal auf, du kannst jetzt hier was tun, das kostet dich zwar ein bisschen Geld, aber du kannst jetzt was tun, damit du dein Leben lang richtig gesund bist und bis zum Lebensende einfach gesund bist und irgendwann in Frieden einschläfst. Würdest du doch nicht sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, oder?
Ja, hört sich gut an, haben sie gut verkauft.
Ja, und das ist halt einfach, also ich glaube, es ist gerade eine gute Marketingstrategie für ein Thema, was auf jeden Fall schon da ist. Und trotzdem ist diese Prävention generell ein Thema in Deutschland. Das hat aber auch ganz viel mit unserer Altersstruktur und allem zu tun, was noch so auf uns zukommt. Und schließende Krankenhäuser sind da nur ein Problem in diesem riesen Hamsterrad an Problemen, die da noch auf uns zukommen. Von daher denke ich, haben wir ein Riesenpotenzial noch. Also ich glaube, der Markt wird wachsen und der wird auch sich in den nächsten Jahren noch so entwickeln, dass keiner mehr um dieses Gesundheitsthema drumherum kommt. Und das auf beruflicher Ebene, auf privater Ebene, das wird dich viel, viel mehr betreffen. Und ich finde es positiv, also dieses ganze Longevity-Thema ist doch cool, weil das ist genau das, was ich sage. Lasst es uns eine Marke machen, lasst es uns zu einem Trend machen, lasst es uns Social Media tauglich machen, lasst es uns einfach so verkaufen, dass die Leute denken, geil, genau das will ich. Und dann denke ich, haben alle den besten Mehrwert davon. Es ist ja nichts Schlimmes, sondern ganz im Gegenteil total positiv.
Also bin ich ja gar nicht als kritische Hinterfragung gemeint, bin ich ja voll dabei, und deswegen bleibt die Frage, wer ist denn eigentlich derjenige, der sich für euch entscheidet? Also ist es der Unternehmer, der verstanden hat, das ist eine, wie du gesagt hast, Gesundheit ist als Kapitalanlage zu verstehen, muss ich strategisch ins Unternehmen und Unternehmensführung mit einbauen? Oder sind es die Mitarbeitenden, die sagen, Mensch, Chef, ich bin hier so viel Zeit meines Lebens, meines Tages, lass uns auch mal gucken, wie können wir das denn so gestalten, dass es mir auch übermorgen noch gut geht. Also wer ist der Treiber eurer Tätigkeit?
Möchtest du zuerst, Annalena?
Ja, kann ich gerne. Ich habe jetzt gerade, ich nehme die Welle der Longevity mit. Also denken wir mal weiter in diesem Prozess. Wenn ich, also für uns sind es die Geschäftsführer, um das vielleicht mal vorne wegzugreifen. Wir wollen im kleinen und Mittelstand, dann ist die Zielgruppe ganz klar die Geschäftsführung, die unsere Entscheider sind. Und auch da im Geschäftsführung, stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, was super funktioniert, wo alle richtig Bock haben zu arbeiten, wo die sich gut fühlen, wo sie gesund sind, du einfach ein Team hast, was funktioniert, was auf Werten steht, wie Vertrauen und Ehrlichkeit und Offenheit, eine Fehlerkultur hat. Wenn du das alles hast, wie entspannt ist dein Job als Geschäftsführer bitte auch? Wie weit kannst du dich auch zurücklehnen und kannst gleichzeitig einen Mehrwert geben? Also ich glaube, dass das der Punkt ist, wo wir die Geschäftsführung auf jeden Fall abholen und sagen, okay, wir brauchen dich, weil wenn du es nicht trägst, dann ist unsere ganze Maßnahme für die Füße, um das mal so ganz klar zu sagen. Und deshalb ist unsere Ausrichtung da ganz klar in die Richtung.
Same, same eigentlich bei uns. Also die Geschäftsführenden sind natürlich am Ende die Tinte trocken machen, ne? Also die uns das Go geben. Wir durften es aber auch schon erleben, dass befreundete Unternehmerinnen oder Unternehmen so von den aktiven Pausen und Ähnlichem geschwärmt haben, dass die Belegschaft praktisch der Chefetage ja doch ein bisschen Druck gemacht hat und gesagt hat, ey, pass mal auf, ich klopp hier Früh-, Spät- und Nachtschicht für dich und gebe wirklich auch körperlich alles. Es wäre richtig nice, wenn ich einmal in der Woche für 20 Minuten was für meinen Rücken tun dürfte, was ja sogar in deinem Interesse liegt. Und von daher ist es ja wirklich auch ein Geben und Nehmen. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende an dem Thema, weil da ganz klar an die Geschäftsführungen dieser Welt gerichtet, Gesundheit ist kein Benefit. Gesundheit ist Haltung. Weil wenn ich Geschäftsführerin bin, dann will ich, dass es meinen drei Damen richtig gut geht. Und dass die ihren Job richtig abfeiern. Dass die richtig Bock haben, montags hier aufzulaufen und mit mir zusammen Gas zu geben. Und wenn ich da dahingehend die Feel-Good-Managerin sein darf und sagen darf, ey, was brauchst du, komm zu mir. Das ist auch ein großer Teil in dem Sinne von betrieblicher Gesundheit. Und das zeigt auch, dass wir verantwortlich dafür sind, dass die Menschen, die in unserem Betrieb arbeiten, auch gesund irgendwann in die Rente schippern dürfen. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz starke Haltung, zu sagen, ich verbrauche meine Mitarbeitenden nicht. Und mir ist es nicht egal, ob die mit 68, 69 dann einfach an einem Herzinfarkt sterben, nachdem die Jahre ihres Lebens sich für meinen Betrieb aufgeopfert haben, sondern zu sagen, ey, wenn ich denen dann später beim Einkaufen über den Weg laufe und sehe, die sind am Strahlen, die sind fit und können sich jetzt noch ihre Träume verwirklichen nach der langen Zeit des Arbeitens, dann bin ich glücklich und dann strahlt mein Herz. Also ich spreche hier ganz klar von einer sehr gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Haltung, die wir viel mehr annehmen sollten.
Könnt ihr denn Unternehmer verstehen? Ihr sagt ja selber, beide gerade, dass ihr mit Unternehmen im Mittelstand arbeitet. Vielleicht ist die Personaldecke eh schon ganz eng, schwierig, die richtigen Leute zu finden. Die Auftragslage gerade schwierig. Deswegen ist man das auch nicht so übermäßig aufgestellt mit Mitarbeitern, sondern versucht das auch irgendwie knapp zu halten und jetzt irgendwie die knappen Ressourcen, die dann da sind, auch noch dafür, ich sag mal, aufzuwenden, sich um Dinge zu kümmern, die nicht zwingend mit neuen Kundenaufträgen oder Projekten zu tun haben. Also könntet ihr Unternehmer verstehen, die sagen, naja, ein bisschen für die Gesundheit eines jeden Einzelnen ist auch jeder Einzelne zuständig. Und ich bin nicht der Unternehmer, der eine Stelle ausschreibt, einen Rahmen, ein Umfeld schafft und dafür eine Gegenleistung, also einen Energieausgleich sicherstellt, der dann aber auch noch für das, was jeder doch selber auch an eigenem Interesse dann haben muss, für seine eigene Vorsorge tätig werden darf. Also könnt ihr die Unternehmer verstehen, die so argumentieren und sagen, gehört eigentlich in jedermanns Aufgabe, so wie Essen und Trinken auch und Schlafen und sich weiterbilden auch?
Jein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, Gesundheit, damit man wirklich gesund lebt, kann man das ja gar nicht trennen. Also dann ist Beruf und Privat beieinander. Du kannst nur gesund sein. Du kannst nicht sagen, ich mache das jetzt 8 Stunden auf der Arbeit und zu Hause setze ich mich vor dem Fernseher und esse wieder meine Tüte Chips und mach nichts. Also das funktioniert ja nicht.
Gibt es so einen Deal in eurem Engagement? Gibt es so einen Deal zu sagen, okay, ich investiere als Unternehmer in dich, lieber Mitarbeitende, und dafür erwarte ich aber auch von dir, dass du das, was wir hier anstoßen, auch zu Hause irgendwie weiterlebst. Und dann ist die Frage, kann er das überhaupt erwarten?
Klar, also im besten Fall ist der Arbeitsplatz ja ein Impuls, wo du Impulse bekommst für einen gesünderen Lebensstil zum Beispiel. Und da natürlich auch Gewohnheiten vermittelt bekommst, vielleicht Tipps, wie kann ich mich denn jetzt um meinen Rücken kümmern? Aber du kannst natürlich nicht erwarten, dass ein Arbeitgeber dir Zeit zur Verfügung stellt, dass du ja jeden Tag eine Stunde Sport machst. Also da muss schon diese Verknüpfung, und die findet statt, wenn du einen Menschen ins Erleben bringst, wenn du ihm erlebbar machst, wie fühlt sich denn die Veränderung für mich an, was ziehe ich daraus, fängt er automatisch an und möchte das natürlich auch viel mehr verfolgen, möchte dann darin besser werden. Also, und damit bringt man das automatisch auch in das Privatleben. Also, und diesen Deal gibt's, und den kann man ja zum Beispiel auch super vereinbaren. Also sagen, hey, lieber Arbeitgeber, du setzt den Impuls, da findet der Workshop statt, der ist in der Arbeitszeit. Wir geben deinem Mitarbeiter aber darüber hinaus in seiner Freizeit eben noch weitere Impulse, indem wir sagen, wir bieten dem über eine Videoplattform zum Beispiel nochmal ganz gezielte Impulse an, wo er sich das vertiefen kann, wo er dranbleiben kann. Also diese Kombination muss schon stattfinden, uns langfristig auch nachhaltig zu machen.
Laura hat genickt zwischendurch.
Voll. Also, und wenn du letztendlich würde ich es als liebevolles Gesundheits-Onboarding betrachten. Weil so wie ein Mitarbeiter natürlich auch nicht an Tag 1 zu dir ins Unternehmen kommt und weiß, wie es unternehmerisch betrieblich läuft, weiß die Person vielleicht auch nicht, wie es gesundheitlich bei dir läuft. Also onboarde deinen Mitarbeitenden und deine Mitarbeitende doch in Sachen Gesundheit und sieh, was passiert. Weil da setze ich natürlich wieder mit meinem Gewohnheitsmanagement ein, wenn du es schaffst, der Person zu vermitteln, hey, du kannst mit Hilfe von einer goldenen 2-Minuten-Regel oder einem simplen Koppeln von Aufgaben schaffen, dass du Dinge umsetzt und wirklich so lange umsetzt, bis sie fest eingeschliffen sind. Und es macht dir keine Mühe, dann platzt der Knoten. Das sind dann auch die Erfolgsmomente, die wir immer wieder erleben in Unternehmen, wenn Leute wirklich sehr krasse Gewichtsabnahmen haben, wenn eine OP doch nicht stattfinden muss. Und das ist ja gerade das Schöne im BGM, dass wir da wirklich Grenzen überschreiten, die weit drüber hinausgehen, zu sagen, ja, ich esse jetzt dienstags Brokkoli, sondern zu sagen, hey, wir haben es verhindert, bei einer Angestellten eine Schulter-OP, dass die eine Schulter-OP durchführen muss. Das bedeutet, A, wenn man sich wirtschaftlich einrechnet, was man da eingespart hat, und B, wie es dieser Dame geht, die nicht narkotisiert werden muss, die nicht unters Messer muss, die sich nicht irgendwie mit ihrer Schulter wieder zurechtfinden muss, dann haben wir eine Win-Win-Win-Situation und kann es immer noch nicht glauben, das ist da draußen, da kann sich jetzt jeder mal hier auf die Nasenspitze tippen, immer noch Unternehmen gibt, die sowas nicht im Unternehmen dabei haben.
Ist schon kein Pitch mehr, schon eher eine Aufforderung, liebe Laura. Ja.
Aber ich möchte noch mal eine Lanze brechen für die Mitarbeitenden an der Stelle, weil aus meinen Jahren jetzt, die ich das mache, es ist nicht der Mitarbeiter, der letzten Endes keine Lust hat, sich mit seiner Gesundheit zu beschäftigen. Die gibt es auch, ja. Aber diese Bereitschaft empfinde ich immer oder auch wir in unserer Arbeit als viel größer als das, was der Arbeitgeber voraussetzt. Weil ein Arbeitnehmer kommt in ein Setting, der hat einen Arbeitsplatz mit klaren Vorgaben, der weiß, er erledigt dort seinen Job, er kriegt dafür Geld. Das ist erstmal ein Deal, den du eingehst. Und der Arbeitgeber bestimmt aber sehr, sehr stark das Setting. Also wenn jetzt wenig Mitarbeiter da sind und ich meinem Mitarbeiter mehr aufbürde, wo gebe ich ihm dann zum Beispiel auch Handlungsspielräume, selber zu entscheiden, welche Priorität hat, welche Aufgabe, ihm auch ein bisschen beizubringen, mit Aufgaben umzugehen, mit stressigen Situationen umzugehen. Also auch das zählt ja alles zum Thema Gesundheit. Und das sind wir nicht gewohnt. Wir lernen, fleißig unsere To-Dos abzuarbeiten und fleißig unseren Job zu erfüllen, aber wir sind als Arbeitnehmer bist du nicht der klassische Selbstständige, der entscheidet, okay, was ist jetzt gerade wichtig für mich? Was hat Relevanz? Wo muss ich mich weiter stärken? Das ist Aufgabe vom Arbeitgeber. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass ein Arbeitgeber da eben auch ein Setting für seine Arbeitnehmer schafft, in denen die sich ein bisschen fallen lassen können, in denen sie sich auch selber entwickeln dürfen und verändern dürfen und solche Prozesse begleitet werden. Und das hat für mich letzten Endes auch was mit Gesundheit zu tun, die rein Arbeitgeber gesteuert ist und eben über das klassische Bewegung, Ernährung, Entspannungsthema hinausgeht.
Das ist ein weites Feld. Jetzt muss ich da noch mal kurz nachfragen. Findest du, dass wirklich, dass das Aufgabe des Arbeitgebers ist, dass der Arbeitnehmer sich da reinfallen lassen kann? Also ich verstehe das doch ein bisschen so. Ich habe hier ein Umfeld von einem Arbeitgeber, der hat das geschaffen, in einem Traumjob, in einem Beruf, in einem Umfeld, in dem ich gerne arbeiten möchte. Und da kann ich mich jetzt entwickeln. Ich muss ja auch Chancen ergreifen. Ich muss ja auch, also ich muss ja auch mal Eigeninitiativ und da gibt's auch mal ein Nein oder klappt auch mal Sachen nicht, aber dann mache ich noch mal einen Anlauf und dann gibt's von einem anderen Thema mal ein Ja und ich muss auch Eigeninitiativ mich entwickeln wollen und Bock drauf haben, mit meiner Leistung, mit meiner vielleicht sogar Zusatzleistung, das Unternehmen so weit weiterzubringen, dass das Wachstum des Unternehmens stattfindet und ich dadurch auch meine Rolle nochmal verändern kann. Als dass ich, das hört sich so ein bisschen sonst so an, als wenn das ein gemachtes Bett ist und hier gibt's jetzt, und ich übertreibe gerade, aber gibt also montags machen wir also Sport und Gesundheitsmanagement, dienstags machen wir dann den LinkedIn-Kurs oder Social Media Management, mittwochs machen wir dann Finanzberatung für alle Mitarbeitenden, donnerstags machen wir dann noch Versicherungsberatung, weil es ja auch wichtig, dass man dann gut abgesichert ist. Und dann haben wir freitags noch den Kurs Benefits und sonstige Freizeitprogramme für Mitarbeitenden in einer neuen Stadt. Also wenn ich jetzt, ich überspitze das, aber ist das nicht ein bisschen, nehmen wir den Leuten nicht ein bisschen zu viel ab dann? Können wir nicht ein bisschen mehr Eigenverantwortung in allen Bereichen einfordern? Oder ist dann nach Arbeiten wirklich Couch und berieseln lassen nur noch angesagt und selber weiterbilden mache ich dann gar nicht mehr? So, das war jetzt eine steile These, ne? Ich habe euch jetzt mit was konfrontiert hier.
Ah, finde ich gut. Also es ist ja, die Frage ist ja, wie passiert Eigenverantwortung? Also wie bringst du einen Menschen in Eigenverantwortung? Was braucht er dafür? Ich glaube, der braucht nicht unbedingt all diese Workshops, die du jetzt aufgezählt hast, aber er braucht eine Vertrauensbasis. Er braucht ein Gefühl, dass er sich entwickeln darf. Er braucht vielleicht Mut, einen Mutzuspruch. Er braucht eine gewisse Selbstsicherheit. Und das sind alles Themen, die ich als Arbeitgeber schon auch mit meinem eigenen Führungsverhalten ja maßgeblich mit beeinflusse. Und wenn ich jetzt dem Mitarbeiter ganz klassisch sage, pass mal auf, es läuft gerade echt schlecht, wir brauchen eigentlich viel mehr Aufträge, aber du kriegst jetzt auch hier keine Kollegin an die Seite, die dir noch mithilft, deine ganzen Aufgaben zu schaffen. Du musst halt jetzt mehr kloppen und noch ein paar mehr Stunden machen und dann schaffen wir und ziehen das Ruder schon rum. Was kommt denn da was kommt beim Mitarbeiter denn an? Also das ist doch kein positives Gefühl, was mir da übrig bleibt und kein Raum, wo ich sage, okay, da committe ich mich jetzt mit dem Unternehmen und gebe da meine Energie gerne rein, sondern das ist ja völlige Überforderung, und das ist dieses Thema Eigenverantwortung, wo ich glaube schon, dass der Arbeitgeber da auch einen gewissen Rahmen schaffen muss.
Und wenn das Ziel stimmt und das Ziel so begeisternd und begehrenswert ist, dass man dann halt dafür auch so brennt, dass man das macht, also dass Mitarbeitende dann doch Bock drauf haben, das Ziel zu erreichen und das nachher zu feiern. Also ich vergleiche es ein bisschen mit dem Sport. Es ist ja ein Hochleistungssportler, ein Ruderachter, das ist mit Sicherheit nicht alles nur gesund, was die machen. Und die müssen richtig über ihre Schmerzgrenze gehen. Und die müssen nach dieser Schmerzgrenze noch eine neue Grenze festlegen, die wieder überschreiten. Also das ist mit Sicherheit nicht alles nur Wellbeing. Aber das Ziel, die Olympiamedaille oder die Olympische Spiele generell oder diesen einen Wettkampf, das zu erreichen, das lässt dich so viel in Kauf nehmen. Das können das auch andere Sportarten, wenn ich an Turnerinnen denke oder an Boxer. Es gibt viele andere Sportarten, wo man das Ziel, wo das Ziel größer ist als die Vernunft. Hm. Ist das nicht auch ein Unternehmen? Wäre das nicht auch cool, wenn ein Unternehmen das gelingt, das Ziel so attraktiv zu machen, dass ich mich mit den anderen Themen auch selber ein Stückchen weiterentwickeln möchte?
Gehe ich wirklich voll mit dieser Unternehmensidentität, ja fast schon, wenn man das sagen kann, dass man sagt, ey, wir streben hier alle gemeinsam für diesen Zweck und wollen wirklich alle gemeinsam dieses Ziel erreichen. Ist ja im Prinzip wie mit einem guten Fußballteam. Man ergänzt sich, man weiß, wie der andere den Ball zugespielt braucht, damit der das Beste draus machen kann. Und dafür gebe ich auch mein Bestes, weil der ja dann wieder sein Bestes geben kann und im besten Fall führt es zum Tor, zum Erfolg. Das ist eben genau das Ding, was wir auch in einem Team am Arbeitsplatz brauchen. Gegenseitigen Respekt, gegenseitiges Vertrauen, aber auch ein Feuer. Wir brauchen das Feuer, für mich selbst loszugehen und zu sagen, nein, es ist mir nicht egal, dass mir täglich der Rücken wehtut, dass ich ja nachmittags nicht mehr mit meinen Kindern spielen kann, weil ich einfach keine Power mehr habe, weil ich mich auf die Couch legen muss. Und letztendlich dieses Feuer zu entfachen, ist der erste Schritt. Und dann das Ganze zu einer Gewohnheit zu machen. Weil was macht die Profis so gut? Training. Immer und immer und immer wieder. Der eine Schuss, der eine Freistoß, das eine Tor, das wird geübt bis zum Erbrechen. Also wirklich bis du nicht mehr kannst. Und das kenne ich auch wirklich noch aus meiner Zeit als Fußballerin. Wir haben Standards geübt. Ich dachte mir, es kommt zur Nase raus. Also ich habe von diesen Standards geträumt. Aber das ist es ja, was diesen Standard so perfekt macht. diesen einen Freistoß, von dem du weißt, der geht ins Tor. Der wird's wirklich. Und Leute, der wurde so oft. Also das war unser, den mussten wir irgendwann abändern, weil die Gegner dann wussten, was kommt. Aber das Ding war so geil und das macht Spaß. Aber das basiert alles auf Gewohnheiten. Ob ich montags, mittwochs, freitags, samstags beim Training war und dann sonntags beim Spiel, wie wir uns aufgewärmt haben, was unsere Routinen beim Training waren. Und da rede ich wirklich von minimalen Verbesserungen in minimalen Bereichen, die aber aufs Ganze gesehen wieder enorme Mengen ausmachen. Welche Schuhe ich getragen habe, ob ich die Schuhe vorher oder nachher sauber gemacht habe, ob ich die Schraubstollen genommen habe oder die Kunstrasenstollen. Das sind alles kleine Gewohnheiten, die aber am Ende das Bild perfektionieren. Und so ist es in einem Betrieb auch. Ob ich nur die Snickers anbiete oder auch Nüsse da stehen habe, ob ich den Leuten immer wieder zeige, ey, geh mal die Treppe, nimm mal nicht den Aufzug. Das schleift sich irgendwann so ein, dass du da eine Power und eine Macht draus entstehen lassen kannst. Das kannst du dir jetzt noch gar nicht vorstellen, aber geh mal 2, 3 Jahre weiter.
Ich würde trotzdem noch mal gerne auf diese Führungsebene zurück. Ich kann das jetzt noch nicht ganz dabei beruhen lassen. Es tut mir leid, aber
ich habe ja auch einen Hintergedanken dabei, aber mach erstmal weiter und dann schließe ich meinen Kreis wieder zu.
Okay. Und zwar diese, wenn wir jetzt mal aus Geschäftsführersicht denken. Ich glaube, dass wenn ich selbstständig bin oder wenn ich ein Unternehmen führe, dann habe ich eine Leidenschaft, dann brenne ich dafür, weil das mache ich aus einem ganz bestimmten Grund. Aber, und da habe ich die aktuelle Studie jetzt nicht passend zur Hand, aber es gibt Studien dazu, das könnten wir vielleicht nochmal nachfügen, auch gerne dann, wie viele Arbeitnehmende in Deutschland leben denn oder arbeiten in ihrem Traumjob? Wie viele sind das denn? Nicht so viele, wie wir denken. Es sind schon viele, die einfach auch noch arbeiten, um Geld zu verdienen, um eine Familie zu ernähren, die einfach ganz andere Beweggründe haben, die nicht dafür brennen, genau diesen Job zu machen. Und dann kann ich die Frage wieder zurückspielen an eine Führungskraft oder eine Geschäftsführung. Wenn ich weiß, meine Mitarbeiter brennen nicht dafür, weil sie hinter mir stehen und weil wir ein geiles Produkt haben und eine geile Idee haben, sondern ich brauche nur mal die Bäckereiverkäuferin, die in der Filiale steht und die Brötchen verkauft, dann muss ich mir ja die Frage stellen, wie kann ich Mitarbeiter noch an mich binden? Was kann ich denn darüber hinaus noch bieten? Und da schließt sich dann für mich eben wieder dieser Kreis zu sagen, ich kann denen einen Arbeitsplatz schaffen, an dem sie sich maximal wohlfühlen. Ich kann denen ein Umfeld schaffen, wo sie gerne hinkommen, wo sie auch gerne eben geben, weil sie sich wohlfühlen, weil sie sich aufgenommen fühlen, weil sich um ihre Gesundheit gekümmert wird. Und das ist eben der Hebel und der Ansatz, worüber wir gehen, wo wir sagen, okay, das habe ich als Geschäftsführung definitiv in der Hand. Ich kann nicht alle Stellen besetzen nach Traumjob. Nicht in jeder Branche. Es gibt's, aber es geht einfach nicht. Es ist nicht realistisch.
Der Punkt, auf den ich kommen wollte, war, dass ihr gesagt habt, ihr überwiegend sind, oder eigentlich eine Mehrzahl sind die Ansprechpartner, die den Vertrag machen oder die Unterschrift machen, sind die Unternehmensleiter, Führungskräfte, Geschäftsführer, die dann das, die euch beauftragen, das in ihrem Unternehmen durchzuführen, in welcher Ausprägung auch immer. Und die Idee könnte ja sein, dass wenn man eine hohe Nachfrage erzeugt, wenn man den Mitarbeitenden, wenn es so eine gesellschaftliche, habt ihr oft genug gesagt, gesellschaftliche Verantwortung aller ist, zu sagen, hey, wir sind auch dafür verantwortlich, dass wir als Gesellschaft uns gesünder ernähren, bewegen, leben und dann eine hohe Nachfrage wäre, dass es dann so noch so eine Sogwirkung hätte von Mitarbeitenden in das Unternehmen hinein, zum Unternehmer, dass ich also so wie möglicherweise über Jahrzehnte hinweg der Kickertisch irgendwie wichtig war und dass den Menschen irgendwie wichtig war, eine Chill-Out-Zone und eine Cafeteria und einen coolen Kaffee. Kaffee ist so ein typisches Beispiel. Also ich glaube, da sind Unternehmen sehr viel Gedanken damit daran verwendet wird, wie und welchen Kaffee. Das war früher wahrscheinlich anders, weil das war Filterkaffee und welcher auch immer das war. Und jetzt ist eine große Kaffeementalität oder Sensibilität entstanden. Und das meine ich damit. Könnte man das Thema Vorsorge, Gesundheit, Wellbeing, Gewohnheitsänderung, könnte man das nochmal mehr auch als Sogfaktor bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern irgendwie platzieren, dass ihr von zwei Seiten aus nachgefragt werdet, dass Unternehmer gar nicht anders können, als gib mir schnell die Nummer von Annalena oder wo war nochmal die Visitenkarte von der Laura, weil unsere Mitarbeiter schreien danach.
Absolut, das erleben wir jetzt gerade auch witzigerweise mit einem Unternehmen, einer Institution, bei der wir letztes Jahr die aktive Pause angeboten haben. Ich muss zugeben, klar, zur Weihnachtszeit wurde es ein bisschen dünner mit der Teilnahme. Es ist eine online aktive Pause für alle hybrid teilnehmbar. Gut, und die halt jetzt im Jahresabschluss dann noch die Pause ja, genutzt haben, um noch irgendwelche Mails flott rauszusenden, die haben dann ja, die eine Woche vor Heiligabend nicht mehr dran teilgenommen. Und so haben wir es so ruhen lassen. Aber die Führungskraft rief tatsächlich jetzt bei mir an und sagt, okay, die wollen wieder. Also ich kriege die nicht mehr ruhig geschaltet. Die brauchen wieder ihre Hals-Nacken-Entspannung. Die brauchen wieder ihre Wirbelsäulen-Wellness für den Schreibtisch. Und let's fits. Und das ist eben auch so ein Punkt, hatte Annalena eben schon mal gesagt, die Leute ins Erleben bekommen. Also wenn man einmal erlebt hat, boah, das tut ja richtig gut, wenn ich mich einmal in der Woche entspanne und das vielleicht sogar nochmal zu Hause nachmache, dann hat man dann eben oft einen Knotenpunkt. Aber was ich sehr, sehr geil daran finde, ist, wir binden ja gar nicht nur neue Leute ans Unternehmen. Also es ist ja nicht so, dass, also nicht nur so, es ist auch schon vorgekommen, dass jemand sagt, hey, ja, bei uns haben wir gesundheitliche Prävention und dies und das und das und das, komm doch zu uns, Bezahlung ist auch nicht schlecht. Das ist auch schon vorgekommen, aber vor allem ist die immense Dankbarkeit und die Wertschätzung von bereits bestehenden Arbeitskräften enorm. Das ist im Prinzip da auch die Geschichte mit der Dame, die die Schulter nicht operiert haben musste. Die hatte einen riesen Bammel vor dieser OP. Das war unglaublich. Die hat schon, ja, und mit der Narkose und sie verträgt das immer so schlecht und oh Gott, und dann operiert werden und sie wurde noch nie operiert. Also es war wirklich ein super krasser Painpoint für die. Und die war schon gar nicht mehr arbeitsfähig. Also die ist da wie so ein Hühnchen durch den Betrieb gelaufen und war so, oh Gott, und das die ganze Zeit. Und als wir dann rausgestellt haben, das ist eigentlich nur ein Impingement-Syndrom, also eine leicht verengte Schultergelenksspalte, also überhaupt nichts Schlimmes, dann haben wir da ein paar Übungen gezeigt, die hat die am Schreibtisch gemacht, die hat eine Woche später gefühlt ihren OP-Termin abgesagt, weil die gesagt hat, ich habe null Schmerzen, es ist nicht mehr da, es ist nicht mehr existent, wie geil ist das denn? Ich bin so dankbar, dass ich darüber mit dir schwätzen konnte, sonst wäre ich jetzt unterm Messer. Und das sind eben auch die Punkte, die es so genial machen. Also die Mitarbeiterfindung und Bindung wird leichter.
So, und das jetzt in eine Story gepackt und richtig schön verkauft, nämlich wirklich auch tragen. Und da es gibt inzwischen ja auch die Ersten, die anfangen zu sagen, wir machen Influencer in unserem Unternehmen, die einfach darüber berichten, was läuft denn eigentlich richtig geil bei uns, was ist gut, was sind Erfolge. Und ich glaube, da sind wir nämlich wieder dabei. Dann entsteht dieser Sog, wenn ich teile, wenn ich das mit dann diese Erfolge teile, wenn wir in diese Außenwirkung gehen und wir sagen, lass es uns zu einem Lifestyle machen für meinen Arbeitgeber, für mich im Unternehmen. Und das sind halt so schöne Stories, wo jeder auch mitfühlt und jeder denkt, wow, das ist cool, das will ich auch.
Na guck mal, jetzt haben wir dann doch vielleicht wieder einen Kreis geschlossen, dass beides irgendwie wichtig ist. Der eine darf sich nicht wehren, wenn der andere das unbedingt will und umgekehrt. Ich glaube, das ist dann vielleicht die Botschaft und wir können alle ein bisschen mehr dafür tun. Ich habe noch mal ein anderes Thema. Und zwar habt ihr vielleicht Erfahrungen damit, wie bei denen, die das entscheiden, bei denen, die das bei euch beauftragen und Kunde bei euch sind, gibt es da irgendwie ein typisches Muster? Also ihr seid zwei junge Frauen, die sich in dem Bereich selbstständig gemacht haben. Zieht ihr eine besondere Zielgruppe mehr an? Sind das überwiegend Männer, überwiegend Frauen, überwiegend Senioren, überwiegend Junioren? Also wie würdet ihr das definieren? Wer ist eure Kernzielgruppe und wer ist mit so einem Thema vielleicht ein bisschen schneller in der Entscheidung und offener dafür? Gibt es da eine Erkenntnis?
Relativ easy runterzubrechen, würde ich sagen. Menschen, die selbst schon die Erfahrung gemacht haben, dass Gesundheit Berge versetzen kann. Also wenn ich gesund bin, kann ich meine Arbeit am besten verrichten. Und Menschen, die gut auf ihre eigene Gesundheit achten oder das verstehen, dass das Achten auf die Gesundheit eben zu guten Ergebnissen führen kann, das sind meine Klienten, dennoch aber auch Menschen, die selbst wenig mit Gesundheit am Hut haben und aber sagen, okay, die stehen hier wirklich den ganzen Tag am Band. Das könnte gut sein, dass denen das hilft. Ich will zwar nicht, aber die schon. Also das ist bunt gemischt. Dennoch würde ich dafür plädieren, ich glaube, ein Funken Wahrheit steckt darin zu sagen, wenn die Person verstanden hat, dass Gesundheit ein fundamentaler Bestandteil der guten Existenz der Arbeitnehmer ist, dann hat man da einen Knotenpunkt. Dann hat man da jemanden, der versteht, warum wir das machen, was wir machen.
Bei uns würde ich das nochmal ein bisschen erweitern. Also ganz klar, jeder, der offen ist für das Thema, da rennt man offene Türen ein auch. Was bei uns sich so rauskristallisiert hat, dass wir mit dem strategischen Ansatz sehr häufig inhabergeführte Unternehmen anziehen, die gerade im Generationswechsel stecken. Also wo irgendwo die alte Generation jetzt langsam darüber nachdenkt, abzugeben und eben auch Verantwortung abzugeben, Aufgaben abzugeben und da schon eine neue, jüngere Generation in den Startlöchern steht, die Veränderung mit sich bringt, die Lust hat, auch Dinge zu verändern. Und das ist tatsächlich bei uns eine sehr starke Zielgruppe. Nicht ganz einfach, weil natürlich da alles zusammenkommt. Aber eben auch da ist der größte Hebel, weil da passiert sowieso gerade ganz viel. Das ist genau die Chance, eben auch nochmal zu überdenken, hey, wie sieht eigentlich meine Unternehmenskultur aus und möchte ich die so fortführen oder möchte ich mit dem Generationswechsel eben auch eine gewisse Veränderung in der Unternehmenskultur mit vorantreiben? Und da haben wir gerade eine starke Zielgruppe dran.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage abseits vom speziellen Segment der Gesundheitsbranche. Und zwar habe ich ja durch die liebe Nadine, liebe Grüße an dieser Stelle, die ja auch selbstständige Unternehmerin ist, die nämlich unseren Podcast verantwortet. Jetzt habe ich hier zwei selbstständige Unternehmerinnen, die ihren Bereich jeweils verantworten. Gibt es nochmal sie hat mir aufgeschrieben, was würde die anderen Frauen raten, die sich auch irgendwie im Sportbusiness-Umfeld selbstständig machen wollen? Was würdet ihr denen raten? Was sind eure Fails oder was sind die Erkenntnisse, die ihr aus der Branche mitgebracht habt, aus eurer Selbstständigkeit mitgebracht habt? Und vielleicht ist das nochmal so ein letzter Tipp, wo ich jetzt, wie gesagt, mit euch und Nadine das vorbereitet hat, muss ich das auch einmal stellen. Wie ist die, was gibt es da für Tipps und Hinweise von eurer Seite aus für das Thema Frauen, Leadership, Unternehmensgründung, Selbstständigkeit? Das ist ja so nach einem Tipp zu fragen. Aber ein Fail, ein Tipp, vielleicht in dieser Reihenfolge.
Jetzt spontan was. Laura, du siehst so aus, als überlegst du noch.
Hau gerne raus.
Also total gerade auch ein Thema bei mir. Ich glaube, wir Frauen, und da breche ich jetzt schon wieder mit einem Vorurteil ein, wir sind schon sehr feinfühlige und sensible Wesen. Und das finde ich super stark. Aber das eben auch mit ins Business zu nehmen, ist gar nicht so einfach in einer sehr, sehr männergeprägten Welt. Von daher kann ich immer nur jeder Frau, die sagt, okay, ich bin mutig und ich gehe den Schritt in die Selbstständigkeit und ich mache das jetzt, such dir ein gutes Netzwerk. Such dir wirklich Menschen, die dich unterstützen, die irgendwie eine gewisse Energie mit dir teilen. Das muss nicht unbedingt thematisch passen, sondern die einfach dir einen Support geben, die dir ein gutes Umfeld geben, dass du eine gewisse, wie so ein Backup hast, wo du sagst, da fühle ich mich gut mit, da fühle ich mich wohl, weil das ist tatsächlich auch gleichzeitig mein größter Fail in den letzten Jahren. Man verliert schnell mal den roten Faden und denkt, ich lasse mich nochmal da beeinflussen und irgendwie hat er ja schon recht mit seiner Meinung. Vielleicht sollte ich mein Produkt da nochmal hin verändern oder ist jetzt vielleicht der Trend doch lieber da, aber du kommst nicht von der Stelle. Fokus, und diesen Fokus zu behalten, habe ich einfach gelernt, ist super hilfreich, wenn du einfach ein Netzwerk hast, was dich supportet und was dir vielleicht auch mal spiegelt, was du schon alles geschafft hast, wenn du dir gerade da selber nicht mehr so sicher bist.
Vielen Dank, Netzwerk, da kennen wir beide das ein oder andere, in dem wir uns ab und zu mal aufhalten. Vielen Dank. Das war jetzt noch ohne Fail, aber die Zeit zum Nachdenken gebe ich dir nochmal, die Laura noch einmal dran kommen soll.
Genau, witzigerweise, das ist so ein bisschen als hier so Foreshadowing, halte ich genau dazu vor jungen Unternehmerinnen nächste Woche eine Keynote als Frau, die eben ihr Unternehmen aufgebaut hat. Und zwei Tipps. Erstens, achte auf deine Gesundheit. Achte auf deine eigene Gesundheit, deine mentale Gesundheit, deine körperliche Gesundheit. Das ist dein größtes Kapital. Wenn deine Vase nicht gesund ist, in der dein Geist transportiert wird, kannst du auch nicht losgehen. Und mach den Mund auf. Also wirklich, das ist der riesigste Tipp, den ich einfach allen Frauen geben kann. Sprich drüber, was du machst. Mach den Mund auf und babbel die Leute zur Not tot. Du bist nicht zu viel. Rede, sprich darüber, was du getan hast. Sag, was du für extra Aufgaben machst. Erzähl den Leuten, welche Meter du gegangen bist. Männer in Betrieben, in Chefetagen werden ziemlich oft dafür gefeiert, was die alles nicht so tun. Frauen tun das eher gerne im Hintergrund und still und leise. So dieses, ach komm, mache ich gerade auch noch. Ist ja nicht viel. No. Mach den Mund auf, sprich darüber, sei mutig und hol dir deine fucking Credits ab. Und das ist was ich wirklich in diesem Jahr nochmal sehr, sehr schön lernen durfte. Steh da, steh zu dir und rede drüber. Bis die Leute wirklich genau wissen, wenn dein Name kommt, ach, das ist die. Mach deine Marke.
Ah, sehr schön. Und auch, ich habe gesehen, du arbeitest für einen Vortrag lauter Frauen. Das hört sich danach an, als ob es da um Lautstärke auch geht.
Genau, im Prinzip geht es oder ging es, das war ein wunderschöner Abend für Unternehmerinnen an der IHK und es war ganz spontan, Stefan, das durfte ich ja von dir mitnehmen, ne? So dieses, komm, ich mach einfach mal. Wir hatten eine ganz tolle Speakerin und die fragte, wir waren über 100 Frauen und die fragte nach einer Dame, die pitchen möchte. Und wie du mich vielleicht kennst, war mein Arm schneller oben, als dass mein Hirn schalten konnte. Und ich durfte meinen Pitch, den ich ja bei dir auch schon auslernen durfte oder verfeinern durfte, durfte ich vortragen. Und das war ein Moment, der hat wirklich was in mir bewegt. Und ich habe wirklich auch nochmal verstanden, vielleicht bin ich kurz, ich will gar nicht klein sagen, weil wahre Größe kommt von innen. Und vielleicht bin ich eine Frau und vielleicht mag man im ersten Moment denken, ach, die ist ja ganz süß. Aber ich darf trotzdem drüber sprechen, was ich nicht alles wahnsinnig Cooles mache.
Total. Genau das ist es. Amen.
Ihr zwei, das klingt schon besser als jedes Schlusswort. Deswegen, pass auf, wir machen das wie folgt. Alle Fails, die euch so begegnen in den nächsten 12 Monaten, sammelt ihr mal. Und dann treffen wir uns nächstes Jahr wieder und dann gucken wir mal, was denn die Sachen angeht, die vielleicht nicht so gelaufen sind oder wo ihr auf echt kuriose oder skurrile Reaktionen, Antworten und Menschen da draußen begegnet seid. Und dann nehmen wir das nochmal zum Anlass, uns wieder zu treffen. Denn das hat mir sehr gefallen, dass ihr euch darauf eingelassen habt, im Prinzip zwei, die ja in ähnliche Richtungen gehen, doch irgendwie ihre Besonderheiten mitbringen, hier zusammenzuholen. Sehr gefallen, dass ihr euch darauf eingelassen habt, dass ich ein bisschen nachbohren durfte. Und sehr gefallen, dass ihr euch auch nochmal auf die Frage eingelassen habt, wie das denn, was denn die besondere Rolle auch von Frauen in Führung und in Gründersituationen angeht. Also ich habe es sehr genossen. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Ihr habt tolle Sachen, tolle Antworten, tolle Übungen sogar schon mit einfließen lassen. Ich glaube, es macht großartigen Sinn, dass ihr euch alle mit Laura und mit Annalena vernetzt und die euch hoffentlich irgendwo irgendwie dabei helfen können, dem Thema Gesundheit, Prävention, Gewohnheiten ein bisschen mehr Achtung und Obacht zu schenken. Das Abschlusswort liegt bei euch. Laura hat schon so gut ausgeholt, aber Laura, vielleicht die letzten Worte nochmal einmal zum Abschluss des Podcasts bei dir.
Ja, ich kann mich nur ganz herzlich für die Einladung bedanken und ja, möchte allen Hörern und Hörerinnen wirklich nochmal ins Herz legen. Gesundheit ist dein größtes Gut. Geh dafür los, kümmere dich um deine Gesundheit, egal ob im Betrieb oder privat. Und ja, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf dein Herz an der Stelle.
Danke dir, Annalena.
Ich möchte mich auch einfach nochmal bedanken. Danke für die Plattform. Danke, dass wir so offen sprechen durften und auch mal Einblicke in unser vielleicht nicht so langweiliges Thema, wie es immer klingt, geben durften. Und ich hoffe wirklich, dass klar geworden ist, dass Gesundheit so wichtig ist und wirklich das wichtigste Gut, was wir einfach haben. Und in diesem Sinne wünsche ich allen ganz, ganz viel Gesundheit. Und wir nehmen das vor Weihnachten auf. Also darf ich jetzt schon sagen, schöne Weihnachten und eine tolle, besinnliche Weihnachtszeit. Und auch vor allem dir, lieber Stefan, danke für den Podcast und die Folge.
Sehr gern. Danke euch beiden und bis ganz bald auf irgendeiner dieser tollen Veranstaltungen, die wir so lieben. Bis dahin, ciao, ciao.